Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
Montagabend auf Bayern 2 wird's mal wieder Zeit für eine Stunde über Gott und die Welt mit Theologik. Heute mit Friederike Wehde. Und mit einem Blick auf das Verhältnis von Kirche und Bauern. Aussehen, ernten, pflügen, bestellen, den Acker, den Weinberg, die Weide. Die Bibel spricht in Bildern der Landwirtschaft. Auch weil das zur Entstehungszeit der Texte für die Mehrheit der Menschen total einleuchtend war. Vergleiche, die jeder versteht. Ein Beispiel gefällig: das Gleichnis vom Reich Gottes als Senfkorn. Das kleinste aller Samenkörner wird zu einem Baum, der alle anderen überragt. Gemeint war wahrscheinlich ein Samenkorn der Gattung Brassica aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Hätten Sie es gewusst? Heute sind die meisten von Saat und Ernte weit entfernt und verstehen die Sorgen und Nöte der Landwirtschaft nicht. So kritisieren zumindest protestierende Bauern. Und die Kirche? Kirche und Landwirtschaft, das gehörte mal zusammen wie Hopfen und Malz. Aber auch im ländlichen Raum verliert die Kirche an Boden und die Leute treten aus. Was wird aus dem einst so besonderen Verhältnis? In der nächsten Stunde ziehen wir darüber Bilanz. Theologikreporterin Hanna Krever zum Beispiel hat sich in Augsburg umgehört auf der Regio Agrar, einer Fachmesse für die Landwirtschaft. Dort hat sie Bauern gefragt: Wie hältst du es mit der Religion?
Das Messegelände in Augsburg Ende Februar. Um Punkt 13 Uhr öffnet hier die Regio Agrar Bayern ihre Türen. In den Hallen findet sich alles, was der moderne Landwirt so braucht. Neue Melkmaschinen, Medikamente für kranke Tiere, Traktoren, Solarmodule, Kochbücher. An einem Stand sogar echte Kühe, die neugierig beäugt werden. Eine Institution ist hier allerdings gar nicht zu finden: die Kirche. Dabei würde man doch denken, dass es da Verbindungen gibt, oder?
Ja, allein im Kirchenjahr beim Erntedankfest wird natürlich deutlich, dass Kirche und Landwirtschaft etwas miteinander zu tun haben. Aber grundsätzlich, klar, also für mich persönlich ist es ganz klar, dass die eng mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten, ja, dass die eng verzahnt sind in Gottes Schöpfung, ja.
Das sehen aber nicht alle so.
Für mich ist die Beziehung zwischen Landwirtschaft und Kirche aktuell relativ flach. Die ist natürlich historisch, weil man früher gebetet hat, dass der Herrgott unser Zeug wachsen lässt, aber inzwischen glaube ich nicht, dass Landwirte mehr mit Kirche zu tun haben wie andere Leute. Ich meine, es gibt natürlich nur Relikte wie das Erntedankfest, was sich ja natürlich immer noch in unsere Zeit gehalten hat. Aber auch da wird jetzt der Besuch in der örtlichen Kirche von den Landwirten nicht mehr so hoch gehalten, wie es früher vielleicht einmal war, weil einfach sich die Umstände geändert hat und natürlich der Landwirt auch nur ein Bürger und ein Kirchenmitglied ist.
Ob Feste und Traditionen in der Landwirtschaft noch wichtig sind, auch da gibt es verschiedene Ansichten.
Ich denke schon, ja, dass es eine Verbindung zwischen Kirche und Landwirtschaft noch gibt, weil die Landwirtschaft, glaube ich, noch an Tradition und Brauchtum hängt. Wir haben einfach Feiertage, kirchliche Feiertage, wo der ländliche Bereich wesentlich mehr festhält, egal ob es ein Osterfest, ein Weihnachtsfest ist, denke ich, wie in einer Stadt oder so.
Und manch einer sieht nicht mehr Beziehungen als bei der restlichen Bevölkerung auch.
Für gläubige Landwirte ist Kirche mit Sicherheit auch Ansprechpartner. Aber dass jetzt da Beratung stattfindet oder sowas, das gibt es mit Sicherheit nicht.
Ob das so stimmt? Mal sehen. Fest steht, die Aussteller hier sind sehr unterschiedlicher Meinung, wie Kirche und Landwirtschaft heute zueinander stehen. Ein Landwirt meint sogar, dass es gar keine gemeinsamen Themen gibt, dass die Kirchen sich sowieso um ihren eigenen Kram kümmern sollen. Vor laufendem Mikrofon will er das aber nicht sagen. Auch Ludwig Krause ist zur Regio Agrar in Augsburg gekommen. Ihm ist die Kirche wichtig. Der Nebenerwerbslandwirt aus dem Landkreis Dillingen erzählt, dass die Landwirte zum Beispiel in der Kirchengemeinde helfen, bei Anlässen wie Pfarrfesten. Und seiner Erfahrung nach ist das keine Einbahnstraße. Auch die Kirche zeige Interesse an den Landwirten, sagt er.
Ich denke schon, dass sie sich für die Anliegen interessieren und sollten sich auch für die Anliegen interessieren, weil die Landwirte, glaube ich, schon noch zu den treuen Kirchgängern und Unterstützern der Kirche zählen.
Trotzdem sieht er bei manchen Themen auch Uneinigkeit. In einigen Fragen hätte die Kirche andere Vorstellungen als die Landwirtschaft. Manchmal hat er den Eindruck, dass deren Sicht nicht ganz verstanden wird.
Ja, hier geht es schon um Anbaustrukturen oder auch um so Gutachten, die zum Teil von Miserior oder anderen Organisationen in Auftrag gegeben werden, wo die heimische Landwirtschaft jetzt vielleicht nicht im besten Licht dasteht. Da, wo ich selber aussage, da habe ich mein Problem mit kirchlichen Organisationen.
Da hilft nur das Gespräch, meint er. Aufzuklären, wie Landwirte arbeiten. Damit hat Andrea Feuerstein gute Erfahrungen gemacht. Sie ist die Vorsitzende des Agrarsozialen Arbeitskreises der Evangelischen Landjugend Bayern und meint, auch wenn man sich vielleicht nicht bei allem einig wird, ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben und zum Beispiel Kirchenvertreter auch mal mit in Betriebe zu nehmen. Dennoch sieht sie, dass das Verhältnis zur Landwirtschaft in der Bevölkerung allgemein weniger geworden ist, nicht nur in der Kirche.
Nur noch 1% der deutschen Bevölkerung betreibt Landwirtschaft. Und es ist ja klar, dass dann das Verständnis schwindet sozusagen. Und das ist, denke ich, bei jetzt mal ganz konkret so Pfarrern oder sowas auch, dass sie einfach nicht mehr den Bezug zur Landwirtschaft so eng haben. Das ist eigentlich mehr so ein allgemeines Phänomen, dass da die Allgemeinbevölkerung inklusive auch der kirchlichen Vertreterinnen und Vertreter abrückt von dem Wissen oder wie das halt abläuft auf dem Betrieb.
Auch sie meint, dass es zwischen Landwirtschaft und Kirche noch eine enge Beziehung gibt. Dass Landwirte sich etwa in Kirchengemeinden besonders einbringen. Aber sie merkt auch, dass auch Landwirte vermehrt aus den Kirchen austreten.
Einerseits die wirklich sagen, ich kann da nichts mehr damit anfangen, die dann eben austreten aus der Kirche. Und andererseits die schon sagen, nee, ich habe da einen Bezug. Ich war da eben schon engagiert, als ich jünger war. Und dann bleibt man da halt auch schon eher dabei. Also das ist so polarisiert irgendwie, nehme ich das jetzt wahr.
So selbstverständlich wie früher vielleicht noch, ist die Beziehung zwischen Landwirtschaft und Kirche also nicht mehr unbedingt.
Also ich komme selber auch aus der Landwirtschaft. Meine Eltern zum Beispiel haben halt einen sehr engen Bezug und sind auch so Kirchengänger. Da wurde das mehr erwartet, aber zum Beispiel meine Eltern sagen jetzt nicht zu mir, ja, du musst jetzt jeden Sonntag in die Kirche oder genau. Also das wird irgendwie ein bisschen lockerer und ja, die Kirche muss da halt irgendwie anders schauen, dass da wieder mehr Bezug ist.
Muss man sich also Sorgen machen, dass es irgendwann kein besonderes Verhältnis zwischen Kirchen und Landwirten mehr gibt? Ludwig Krause ist da weniger beunruhigt.
Vielleicht kommt es auch einfach im Laufe des Alters, dass man hier auch ja, die Zusammenhänge oder das sieht, was man selber in der Hand hat und wo man einfach nicht in der Hand hat, das Ganze. Aber es gibt auch sehr viele Junge, die ja, den Glauben suchen, gerade auch in Bezug zur Landwirtschaft, weil wir einfach von der Natur abhängig sind und die wir nicht selber steuern können.
Fest steht also, welches Verhältnis der einzelne Landwirt zur Kirche hat, das ist natürlich individuell und längst nicht überall gleich. Und auch auf organisierter Ebene gibt es nach wie vor Beziehungen. Zu nennen wäre da zum Beispiel die landwirtschaftliche Familienberatung der Kirchen in Bayern. Ansprechpartner dafür gibt es in den katholischen Bistümern und in den evangelischen Landeskirchen. Außerdem die katholische Landjugendbewegung und die evangelische Landjugend, die die Brücke zwischen Kirche und Landleben schlagen wollen und auch Arbeitskreise für Landwirtschaft haben. Ob das auch in Zukunft so bleibt, das weiß natürlich niemand. Für den Moment ist aber klar, dass es sie gibt, die Beziehungen zwischen Kirchen und der Landwirtschaft, auch wenn sie sich vielleicht verändert haben.
Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with the screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream on, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was
Singer-Songwriter Rufus Wainwright fährt die Ernte ein, Harvest.
Um Landwirtschaft geht's jetzt auf Bayern 2. Konkret um das Verhältnis von Landwirtschaft und Kirche. Das ist historisch bedingt immer ein enges gewesen. Auch deswegen, weil die Kirche viel Land besaß und bis heute besitzt, das sie dann zum Beispiel an Landwirte verpachtet und bestellen lässt. Aber wie eigentlich? Immerhin hat Papst Franziskus mit seiner Umweltenzyklika Laudato Si hohe umweltethische Maßstäbe gesetzt. Und das Prinzip der Nachhaltigkeit gilt seither als fester Bestandteil der katholischen Soziallehre. Kirchliche Theologie ist grün. Aber wie grün ist Kirchenland? Das haben wir uns gefragt. Jasper Riemann ist dieser Frage nachgegangen.
Vor gut 4 Jahren fanden die Bischöfe der katholischen Kirche in Bayern, es müsse sich etwas ändern. Sie kamen gerade aus Rom zurück. Im Vatikan war Amazonas-Synode gewesen. Es ging um den Erhalt des Regenwalds. Und hierzulande wurde damals viel über das Artensterben diskutiert. Die Bischöfe fanden, auch die Kirche soll mithelfen bei Arten-, Boden- und Klimaschutz. Deswegen beauftragten sie Arbeitsgruppen damit, Maßnahmen zu entwickeln. Und eine der Gruppe sollte sich um die Frage kümmern, was kann die Kirche tun, damit ihr eigenes Land nachhaltiger bewirtschaftet wird. So kam es, dass diese Gruppe erst einmal herausfinden wollte, wie viel Land die katholische Kirche in Bayern überhaupt besitzt. Gut 4 Jahre später habe ich genau die gleiche Frage allen bayerischen Diözesen gestellt. Ich habe dann eine gebündelte Antwort erhalten vom Leiter des katholischen Büros Bayern, Matthias Belafi.
Wir haben keine Gesamtstatistik über diese Zahl, weil wir eben neben der katholischen Freundepachtstelle, die einen großen Teil bewirtschaftet, auch zahlreiche einzelne Kirchenstiftungen nochmal haben, sonstige kirchliche Akteure, die die Verpachtung selber vornehmen. Insofern gibt es da jetzt also keine Gesamterhebung und auch keine Gesamtstrategie der Kirche.
Freundepachtstelle, Stiftungen, andere Akteure, das klingt erstmal kompliziert. Doch die Message ist einfach. Man habe keine Daten. Das liege auch daran, dass das Land verschiedenen kirchlichen Trägern gehöre. Stiftungen, Klöstern, Orden, dem bischöflichen Stuhl. Doch Moment mal. Wollte die Arbeitsgruppe Landwirtschaftliche Nutzfläche damals nicht genau diese Informationen herausfinden, um davon ausgehend Maßnahmen zu entwickeln? Was hat sich seitdem getan? Vom katholischen Büro heißt es nur, es werde derzeit beraten, wie die Ergebnisse der Potenzialanalyse umgesetzt werden können, die die Bischöfe damals beauftragt hatten. Die Diplom-Ingenieurin Lioba Degenfelder beobachtet die Kirche schon lange. Sie ist irritiert.
Weil ich immer wieder quasi staunend davor gestanden bin und gesagt, ah, okay, so ist es. Also da ist anscheinend keine Bewegung möglich.
Degenfelder berät beruflich Eigentümer, wie sie ihr Land nachhaltiger bewirtschaften lassen können. Auch mit Kirchengemeinden hatte sie schon zu tun. Vorher hat sie sich viele Jahre im Bund Naturschutz engagiert.
Und was mir einfach stört, ist, dass das, was gesagt wird und was in Papieren steht, einfach was völlig anderes ist, was dann letztendlich umgesetzt wird. Und das ist was Kirche, glaube ich, gut anstehen würde, wenn man das, was man sagt, in Einklang bringt mit dem, was man tut.
Was die Kirche sagt, ist klar. Papst Franziskus hat 2015 in der Umweltenzyklika Laudato Si zu einem weltweiten Umdenken aufgerufen. Die deutschen Bischöfe veröffentlichten in den Jahren danach den Expertentext Der bedrohte Boden und auch eine Handlungsempfehlung, in der es um den nachhaltigen Umgang mit Kirchenland geht. Was die Kirche hingegen tut, ist weit weniger klar. Klöster wie Plankstetten oder Benedikt Beuren sind bekannt für ihren Ökolandbau auf eigenem Grund. Wenn man aber verstehen will, wie die Kirche Land an andere verpachtet, wird es kompliziert. Dann kommt man um eine kirchliche Behörde nicht herum, die Pfründepachtstelle in Regensburg. Deren Mitarbeitende verwalten einen großen Teil der kirchlichen Äcker und Felder. Bedeutet, sie legen auch die Kriterien an, nach denen entschieden wird, welcher Bauer welches Land bekommt. Die Pfründepachtstelle ließ meine Anfrage unbeantwortet. Leiter Martin Klufke verwies auf die Diözesen. Womit wir wieder bei Matthias Belafi wären, dem Leiter des katholischen Büros, der übergeordneten Instanz der bayerischen Bistümer. Belafi sagt, die Pfründepachtstelle sei gesetzlich zu wirtschaftlich vernünftigem Handeln verpflichtet. Aber soziale und ökologische Faktoren spielten durchaus eine Rolle. Bei der Verpachtung achte die Behörde auf Kriterien wie eine gerechte Verteilung der Flächen, Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft, soziales und kirchliches Engagement.
Und im Hinblick auf den Schöpfungsgedanken kommt eben auch die Einstellung des Pächters zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, Boden und Ressourcen auch schonend mit zum Tragen.
Doch was das konkret heißt, sagt Belafi nicht. Im Musterpachtvertrag der Pfründepachtstelle steht immerhin, Klärschlamm und der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen seien verboten. Doch das sei mittlerweile Standard, sagt die Beraterin Lioba Degenfelder. Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich damit, welche Verantwortung Flächeneigentümer für Nachhaltigkeit haben.
Der Zugriff auf Flächen, das ist eine sehr mächtige Position im Prinzip. Wer bekommt Flächen zu welchem Preis? Und wenn ihr das in der Hand habt, dann habe ich einen großen Einfluss.
Degenfelder sieht ein riesiges Potenzial darin, was die Kirche mit ihrem Land alles für die Bewahrung der Schöpfung tun könnte.
Schön, ja, was der Franziskus in seinem Laudato Si geschrieben hat, ist alles schön, das würde ich sofort unterschreiben, aber es findet den Weg nicht runter. Und den allergrößten Hebel, den Sie quasi für dieses Thema in der Hand haben, haben die mit ihren Flächen. Es ist nicht die Gestaltung der Friedhöfe und es ist auch nicht die Kirchenbeleuchtung. Es ist, was passiert auf diesen tausenden Hektar, die die katholische Kirche hat. Da liegt das größte Potenzial, die größte Verantwortung und das größte Versäumnis.
Belafi vom katholischen Büro bekräftigt hingegen, unter den Pächtern habe der Anteil der Biobetriebe zugenommen und viele Pächter nehmen an staatlichen Umweltmaßnahmen wie dem Vertragsnaturschutz oder dem Kulturlandschaftsprogramm teil. Und ein Vertreter der Pachtstelle war auch bei der Arbeitsgruppe beteiligt, die im Auftrag der Bischöfe ab 2020 erarbeiten sollte, wie die Kirche für mehr Nachhaltigkeit auf ihren Flächen sorgen kann. Dem Bayerischen Rundfunk liegt der Abschlussbericht der Gruppe vor. Er ist datiert auf März 2022. Der Text liest sich wie das Protokoll eines Scheiterns. Von einer Hängepartie ist die Rede. Die Pfründepachtstelle habe Daten nicht herausgegeben. Vergeblich habe man versucht, eine Ausnahmegenehmigung aus den Bistumsverwaltungen zu bekommen. Von der Pfründepachtstelle ist eine eigene Stellungnahme eingefügt, darin Kommentare in rot gefärbter Schrift mit Sätzen, die oft in Ausrufezeichen enden. Und so ergibt sich das Bild einer Kirche, die innerlich zu zerstritten scheint, um etwas daran zu ändern, wie und an wen sie ihr Land verpachtet. Gleichzeitig bleibt ein wohlbehütetes Geheimnis, wie viel Land die katholische Kirche in Bayern überhaupt besitzt. Die Pfründepachtstelle dürfte es zumindest für die von ihr verwalteten Flächen wissen. Doch die Stelle möchte oder darf ihre Daten offenbar nicht verraten. Weder der Arbeitsgruppe damals noch der Öffentlichkeit heute.
Mit einer kleinen Gesellschaftsstudie über Bauern und Kirche. Die sind sich nicht mehr so grün, wie sie es früher einmal waren. Das haben wir vorhin im Beitrag von Hanna Krever gehört. Aber woran liegt's? Nicht mal mehr zu Erntedank, so hat's ein Bauer im O-Ton gesagt. Dabei ist doch die Erntekrone für den Bundespräsidenten eigentlich guter Brauch. Übergeben vom Bauernverband zusammen mit der katholischen Landvolkbewegung, der Evangelischen Kirche Deutschlands und dem Deutschen Landfrauenverband, auch im vergangenen Jahr. Und das, obwohl inzwischen Landwirtschafts- und Kirchenvertreter oft meilenweit entfernt in ihren Positionen sind. Die einen predigen Fleischverzicht, die anderen Agrardiesel, verkürzt gesprochen natürlich. Ist die Erntekrone nur noch Symbolpolitik? Wie steht's um die Schnittmenge zwischen den Visionen von Bauern und Kirchen? Eine Spurensuche von Veronika Wawacek.
Die Kur kann sich frei entscheiden, wann es zum Melcher geht. Also alle 6 Stunden haben sie Anrecht. Und der Stress ist für die Kirche halt jetzt gar nicht groß, wenn sie selber entscheiden können, wann sie gehen und so. Also die Kinder zum Fressen gehen, wenn sie mähen können, also Healing, wenn sie mähen.
Tierwohl sei ihr sehr wichtig, sagt Monika Meierhofer. 80 Milchkühe, fast genauso viele Einjährige und etwa 20 Kälber hält sie auf ihrem Hof in Vogtarreuth im Landkreis Rosenheim. Konventionell bewirtschaftet, aber, Zitat, bio angehaucht, wie sie es nennt.
Also wir dann zum Beispiel auch noch Strom erzeugen. Ich finde, die Kapazität müsste noch viel besser genutzt werden, dass aus der Gülle Strom gemacht wird, weil das sind einfach 24 Stunden rund um die Uhr, wo man Strom machen kann. Da ist man nicht abhängig von Wind oder Sonne.
Vor ein paar Jahren haben sie und ihr Mann in einen Auslauf für die Kühe investiert. Lob ernte sie dafür nicht, sagt sie. Im Gegenteil. Sie fühlt sich missverstanden und zwar ganz grundlegend. Als Lebensmittelproduzentin, aber auch als Werbeträgerin. Denn Monika Meierhofer ist das Gesicht der bayerischen Milchbauern.
Da stellen sie auch immer wieder in Facebook so Beutel rein und so. Wenn wir den Auslauf gebaut haben, da haben wir so eine Zeitraffer-Kamera stehen gehabt. Also da ist halt dann gesagt worden, wie das gemacht wird. Und also wir kriegen auf der Mille jetzt keinen Cent mehr für das, dass jetzt mehr Tierwohl ist oder so. Also das waren jetzt ein paar hunderttausend Euro für das, dass die Kühe einfach besser geht. Und dann haben sie halt den Film da rein da. Und dann haben auch die nächsten Beiträge schon wieder gesehen, ja, warum sind die nicht auf der Wiesn und so. Also es gelangt eigentlich nie. Es ist immer zu wenig, was man macht.
Top Agra, 12. Februar 2015. Bauern fühlen sich von der Kirche kriminalisiert und in der Rolle des Sündenbocks an den Pranger gestellt. Donaukurier, 31.10.2019. Nach Engagement für Volksbegehren Rette die Bienen, Pfarrer Rainer Maria Schießler stößt bei Wanderung in Mindelstetten auf zornige Botschaften eines Landwirts. Bauernverband.de, 26.08.2022. Miserior-Petition sorgt für Unmut bei Bayerns Bauern.
Es ist etwas im Argen zwischen Bauern und Kirche. Egal, ob es um angebliche Bevormundung geht, weil es auf dem evangelischen Kirchentag im vergangenen Jahr in den Gemeinschaftsunterkünften vegetarisches Frühstück gab, oder ob man sich von der Kirche an den Pranger gestellt fühlt, weil Kirchenvertreter 2015 auf der Grünen Woche gegen Massentierhaltung und Gentechnik auf die Straße gingen. Egal, ob sich die Kritik der Bauern an einzelnen Akteuren wie dem Münchner Fernsehpfarrer Rainer Maria Schießler entzündet, weil der sich 2019 für das Volksbegehren Rettet die Bienen aussprach, oder ob der Unmut der Bauern kirchliche Organisationen wie Miserior betrifft, weil die 2022 zusammen mit der Klimaschutzorganisation Greenpeace die Petition »Kein Essen in Trog und Tank« initiiert hatten. Ja, Landwirte seien schon mal besser auf die Kirchen zu sprechen gewesen, bestätigt Pfarrer Josef Meyer, Leiter der Landvolkshochschule Petersberg im Erzbistum München-Freising. Bereits zu Zeiten der Milchkrise 2016 habe es Missstimmung gegeben.
Ein wichtiger Höhepunkt, der das Ganze auf eine verheerende Spur gebracht hat, war letztlich das Volksbegehren Rettet die Bienen. Das ist vom Bauernverband total unterschätzt worden, dass dafür diese Artenvielfalt mit der Kampagne so viele Leute gewonnen werden können. Und auf der anderen Seite ist es mit dieser Beteiligung und mit den Folgen natürlich für sie eine große Herausforderung geworden. Und was da passiert ist, letztlich ist in den Bauerherzen was entstanden und bei den Bäuerinnen genauso. Die haben so den Eindruck gewonnen, als ob sie der einzige Sündenbock für all diese Vorgänge seien. Und seitdem stecken sie in einem Dilemma. Und aus dem Dilemma sind sie nicht wirklich wieder rausgeholt worden.
Pfarrer Josef Meyer sagt, er habe im Nachgang immer wieder Veranstaltungen moderiert, bei denen es darum ging, Verletzungen zu heilen und Missverständnisse auszuräumen. Dabei würden Landwirte nicht per se die Kirche als Feind ansehen.
Es gibt bestimmte Gruppen, die da eher so als Gegner verstanden werden. Und das sind ganz besonders gefährdet Umweltbeauftragte und kirchliche Hilfswerke und so weiter. Ansonsten wird diese Kompetenz, da miteinander nochmal Wege zu suchen, durchaus auch geschätzt.
Etwa im Falle des Miserior-Aufrufs »Kein Futter in Trog und Tank« von 2022, der im Bistum Eichstätt in ein Mediationsgespräch mündete. Hier der Kreisobmann des Bauernverbands, der dazu aufrief, eine Spendenaktion der katholischen Kirche zu boykottieren, weil er sich als Schweinehalter, Zitat, diffamiert sah und um seine Existenz fürchtete. Dort ein kirchliches Hilfswerk, das mit seinem Aufruf, Tierhaltung zu reduzieren, die Bekämpfung des Welthungers im Blick hatte. Wäre man vorher mit den unterschiedlichen Blickwinkeln miteinander ins Gespräch gekommen, hätte es die mediale Aufregung gar nicht gebraucht, ist der katholische Geistliche überzeugt. Miteinander reden, sich am Tisch gegenüber sitzen, das könne befrieden.
Das ist das Leistungsfeld für Kirche, würde ich sagen. Kirche muss auch einen Beitrag dazu leisten, bei allen Unterschiedlichkeiten, die sie mitbringt, weil sie weltweit guckt, dass sie auch wieder vermitteln kann, wenn da Krisen auftreten.
Ähnlich äußert sich auch Martin Schneider, Professor für Moraltheologie und christliche Sozialethik. Als Vorsitzender der Akademie Ländlicher Raum stellt er immer wieder fest, dass gerade Bewohner ländlicher Regionen und damit auch Landwirtinnen und Landwirte sehr häufig das Gefühl hätten, sie würden über Gebühr von Maßnahmen zum Klimaschutz belastet.
Transformationsprozess in Richtung Nachhaltigkeit ziehen starke Gerechtigkeitsfragen nach sich. Also es muss ständig auch im Blick genommen werden, wer am stärksten an den sogenannten Zumutungen zu leiden hat und wie diese Zumutungen fair verteilt werden.
Und dazu, so Schneider, brauche es den Dialog mit allen Beteiligten, um dadurch vielleicht auch wieder Gemeinsamkeiten festzustellen, wie etwa die Ausrichtung kirchlicher Feste am Jahreskreis. Denn im Prinzip hätten Bauern die gleichen Interessen wie weltweit tätige Hilfswerke wie Miserior.
Die Kulturlandschaft zu pflegen, sie zu bewahren, auch in einem Ethos zu leben, dass wir sie an zukünftige Generationen weitergeben, spricht hier ja oft auch von einer gewissen Enkeltauglichkeit, dass man es den Nachfahren weitergibt, dann ist es natürlich sehr stark auch im Grunde ein bäuerliches Ethos.
Rund 100.000 Bauernhöfe gibt es laut Bauernverband in Bayern. Etwa 11.000 Betriebe arbeiten nach den Richtlinien für ökologischen Landbau. Monika Meierhofer wünscht sich, dass hier im öffentlichen Diskurs weniger eingeteilt wird in Bio und konventionell, in Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Sie hat das, was der katholische Moraltheologe Martin Schneider als bäuerliches Ethos beschreibt, verinnerlicht. Für den Bauernverband sitzt sie im Diözesanrat des Erzbistums München-Freising. Die Schöpfungsbewahrung liege ihr am Herzen, betont sie. Allein schon, weil sie sich wünscht, dass ihre Kinder oder Enkel vom Ertrag ihres Hofes leben können.
Ich glaube schon, dass vor allem Familienbetriebe schauen, dass die Schöpfung bewahren, weil es möchte jeder den Betrieb der nächsten Generation weitergeben. Und da macht es keinen Sinn, wenn der Boden ausgebeutet ist oder so.
Cindy Lauper mit einer Hommage an Mutter Erde und die unsterbliche Seele. Natur und Spiritualität, das geht für viele Menschen Hand in Hand. Keimen, wachsen, gedeihen, vergehen sind ja nicht umsonst Metaphern für das menschliche Leben. Darüber spreche ich mit Nicole Binger. Sie ist Kreisbäuerin im Landkreis Donau-Ries. Sie bewirtschaftet dort einen Vollerwerbsbetrieb mit Schwerpunkt konventioneller Ackerbau mit Saatgutvermehrung. Außerdem hat sie Legehennen und eine Pensionsrinderhaltung von Frühjahr bis Herbst. Frau Binger, Sie sind ja auch Erzieherin und erklären anderen die Landwirtschaft. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist denn eine Pensionsrinderhaltung? Betreiben Sie ein Kuhhotel?
Eigentlich kann man das so sagen, ja. Also die Kinder, wenn sie mir auf den Hof kommen, denen erkläre ich, dass die Kühe bei uns Urlaub machen. Also wir sind ein Aussiedlerhof. Wir haben viele Weiden, da sind Obstbäume drin. Es ist eigentlich Landschaftspflege, indem wir einfach von einem Bauernlandwirt, der aus Märtingen kommt, der bringt seine Kühe von April bis Oktober zu uns. Die fressen da das Gras und leben eigentlich da so, wie sich die Verbraucher das eigentlich vorstellen. Also die Kühe machen Urlaub bei uns.
Die Kartoffelaktion im Bistum Augsburg. Daher kenne ich sie, denn die unterstützen sie. Die ist nicht nur vom Bistum Augsburg, sondern es ist eine Gemeinschaftsaktion von mehreren Bistümern in Deutschland, die das jetzt schon zum 5. Mal machen. Auch 2 evangelische Landeskirchen sind mit beteiligt und eben das Bistum Augsburg. Verlost werden Sets mit Pflanzkartoffeln. Ausschließlich alte Sorten sind da drin. Zum Beispiel rosa Tannenzäpfle, Bamberger Hörnchen oder blauer Schwede. Es geht um Artenvielfalt bei dieser Aktion und Sie unterstützen die. Warum denn eigentlich? Denn das sind ja landwirtschaftlich gesehen tote Pferde, diese Kartoffelsorten, oder?
Sie haben es ja erwähnt, ich bin Erzieherin und einfach aus dem Grund, die Kinder müssen Landwirtschaft erleben, sie müssen es mit allen Sinnen erleben. Und ich sage immer, sehen, wie es wächst, ist sinnvoll, damit wir unsere Arbeit, unser Handeln verstehen, rüberbringen und damit vor allem die Verbraucher es verstehen können. Weil wir müssen die Gesellschaft auf unserem Weg mitnehmen, dass wir wieder ein Stück Wertschätzung für unsere Arbeit kriegen. Und Sie haben es ja angesprochen, die alten Sorten sind natürlich jetzt in der Landwirtschaft so nicht mehr tragbar, weil das Bamberger Hörnchen, wenn wir hernehmen, und wenn Sie das Bamberger Hörnchen im großen Stil verarbeiten müssen, dann haben Sie eigentlich nicht mehr viel Kartoffel da. In so Aktionen finde ich es total wichtig, einfach die Wertschätzung für die Kartoffel, für das Lebensmittel wieder zu erlangen. Aber im breiten Anbau sieht es natürlich ganz anders aus.
Wenn Schulklassen oder Kindergartengruppen oder wenn einfach größere Gruppen Sie auf Ihrem Hof besuchen, ist da eine Entkoppelung da der Leute von der Art, wie Lebensmittel angebaut werden, von der Landwirtschaft? Bei den Bauernprotesten hat man das ja immer wieder gehört, diese Klage, dass einfach der Normalverbraucher keine Ahnung mehr hat eigentlich, wo das Essen herkommt.
Ja, also die Entkoppelung, die ist da. Das hat einfach mit Verstehen und gegenseitigem Verständnis zu tun. Und ich kann schon beobachten, dass die Lebensmittel fürs tägliche Leben einfach keinen großen Stellenwert mehr haben.
Das ist ja eine ganz wichtige Bildungsarbeit, die Sie da machen, aber das ist natürlich punktuell immer mit einzelnen Schulklassen oder jetzt die Kartoffelaktion. Das ist ja dann immer noch sehr regional begrenzt. Was könnten Sie sich denn vorstellen, wären Aktionen auch im größeren Stil denkbar, die gesamtgesellschaftlich mehr Verständnis für die Landwirtschaft erreichen können? Hätten Sie da Ideen?
Ja, also die Aktionen, die wir hier machen im Bayerischen Bauernverband, sowohl Landfrauen machen Schule als auch das Thema Alltagskompetenzen, das wird zum Beispiel in ganz Bayern veranstaltet. Also da sind wir Landfrauen eigentlich wirklich federführend. Wir hatten auch den Zukunftsvertrag mit dem Staatsministerium und da wurde verankert in einem Punkt und auch im Koalitionsvertrag, dass wir dieses Alltagskompetenz als Fach wieder in der Schule gesetzt kriegen, im Lehrplan. Und das finde ich schon eigentlich einen tollen Erfolg und sehr wichtig, damit das auch in Schulen wieder vermittelt wird.
Das ist jetzt eine staatliche Kooperation, die Sie da ansprechen. Welche Rolle könnten denn die Kirchen spielen im Sinne von die Landwirtschaft den Menschen wieder näher bringen? So wie es jetzt im Bistum Augsburg passiert, da arbeiten Sie ja auch ganz eng mit dem Bistum zusammen bei der Kartoffelaktion. Ist das in Ihren Augen ein fruchtbares Zusammenspiel?
Ja, also für mich ist es ein sehr fruchtbares Zusammenspiel. Eigentlich als Person der Umweltbeauftragte Dr. Michel. Einerseits geht es ja um den Faktor Landwirtschaft mit der Kartoffel, Pflanzen, Pflegen, Ernten und andererseits somit aktive Interaktion zwischen Landwirtschaft und Kirche. Wenn jetzt ich als Kreisbäuerin und als Mensch, ich sage jetzt mal hinter meiner Kirche stehe, hinter meinem katholischen Glauben, dann kann ich meinen Bäuerinnen und auch allen anderen positiv davon erzählen. Und einfach durch Veranstaltungen mit kirchlichen Themen, mit Gottesdiensten und kirchlichen Aktionen, die wir auch vielleicht miteinander machen, die Menschen wieder dafür begeistern. Und wir arbeiten ja auch ganz viel mit Gremien zusammen, wie die bäuerliche Familienberatung im Bistum oder die katholische Dorf- und Betriebshilfe. Das sind, denke ich, ganz viele Gremien und Punkte, wo wir versuchen können, auch über einen Austausch, vielleicht wieder ein Stück zur Kirche zurückzufinden.
Jetzt ist kürzlich gerade Alois Glück gestorben. Nicht nur ein Politiker, nicht nur ein sehr engagierter katholischer Kirchenmann, sondern auch ein Landwirt. Es treten ja auch im ländlichen Raum viele Menschen aus und das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Kirche ist längst nicht mehr so eng, wie es mal war. Was geht denn da verloren?
Also ich denke ganz oft an den Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Genau dieser Satz verbindet uns, Landwirtschaft und Kirche, eigentlich seit vielen tausend Jahren. Wir haben eigentlich beide den Auftrag, die Schöpfung zu erhalten und sie zu pflegen. Und das Vaterunser ist einer der wichtigsten Gebete, die wir überhaupt haben. Aber es ist einfach nicht mehr wichtig. Und das Beten ist nicht mehr wichtig. Wir haben einen Wohlstand, den wir nicht mehr toppen können. Man kann sich vieles, man kann sich eigentlich alles leisten. Die Menschen werden immer unzufriedener. Wir sind in so einem materiellen Zeitalter, dass die Erkenntnis, dass es was über uns gibt, das wir nicht kaufen können, das wir auch nicht greifen können, sondern das, an das wir glauben müssen, das ist nicht mehr da. Also früher war es ja schon so, dass die Bauern am Sonntag in der Kirche waren. Da hat man sich schön angezogen. Und da ist man in die Kirche, mit der Kirche hat der Sonntag begonnen. Es ist erschreckend zu beobachten, dass das nicht mehr so ist, selbst an Erntedank. Und was ich eigentlich richtig schade finde, die, die sich doch zum Glauben bekennen, die werden schon oft kritisiert und ausgelacht. Und wenn ich in der Landwirtschaft sehe, dass viele psychische Krankheiten da sind, von Burnout angefangen über Depressionen, dann frage ich mich manchmal schon, ob nicht der Glaube an Gott und an Gebet eigentlich mehr bewirken können als der Glaube an unseren Wohlstand und die Statussymbolen, die wir haben.
Was glauben Sie, woran liegt es, dass, Sie haben jetzt gerade gesagt, Burnout oder ähnliche psychische Erkrankungen spielen eine große Rolle unter Landwirten? Liegt es denn daran, dass man sehr auf Effizienz getrimmt ist und sehr wirtschaftlich denkt die ganze Zeit, aber so ein bisschen die Metaebene aus den Augen lässt? Diese Perspektive, von der Sie im Vorgespräch auch gesagt haben, etwas wachsen sehen, ist einfach total elementar?
Ja, ich glaube, wir haben aus dem Auge verloren, dass wir gesund wachsen. Auch in der Landwirtschaft. Und da spielen natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen, die wir haben, eine große Rolle. Auch bei uns in der Landwirtschaft ist eigentlich dieses immer höher, weiter, schneller, mehr. Was natürlich auch die Rahmenbedingungen mit sich bringen. Alle wollen diese kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft, ich sage es jetzt einfach einmal mit 20 Kühen, mit 10 Schweinen, wie wir sie eigentlich vor vielen, vielen Jahren hatten. Das ist nicht mehr möglich. Wir haben effektive Ställe und ich sage jetzt aber auch gute Ställe. Wir haben gute Bewirtschaftungsweisen. Aber die Landwirtschaft, die muss mittlerweile so funktionieren, sei es von der EU die Rahmenbedingungen einzuhalten, dann natürlich über den Bund und über das Land. Was ich beobachte, ganz viele kommen da nicht mehr mit.
Spielt das jetzt mit rein in die Bauernproteste? Sie haben gerade gesagt, die meisten Verbraucher wünschen sich den kleinen, schönen, idyllischen Betrieb mit 20 Kühen. Die meisten Verbraucher wünschen sich natürlich auch am liebsten ökologisch produzierte Lebensmittel. Bei den Protesten könnte man jetzt manchmal den Eindruck kriegen, das wollen die Landwirte in der Mehrheit nicht. Aktuell sind ja auch die Grünen ein ganz großes Angriffsziel bei den Protesten.
Also die Bauernproteste, ich denke, da muss man jetzt unterscheiden. Auf die Straße gegangen sind wir ja relativ schlagkräftig und relativ schnell, was natürlich in einer Jahreszeit war, wo alle Zeit hatten. Also 2 Monate vorher wäre das nicht so passiert. Agrardiesel und Kfz-Steuer waren eigentlich dann die Spitze des Eisberges, aber es geht generell um die Rahmenbedingungen. Wir sind nicht gegen die ökologische Bewirtschaftungsweise, also Bio, wenn man es so nennt. Es geht einfach darum, dass wir überhaupt Rahmenbedingungen kriegen. Und wenn ich sehe, dass ja die Forderung von 30% Biobetriebe zu erreichen ist, das wir aber, ich sage es jetzt ganz klar, nicht erreichen werden, dann hängt das eigentlich nicht von unserer Einstellung ab, sondern vom Marktgeschehen. Das heißt einfach, man muss bereit sein, für Bio mehr zu zahlen. Man muss auch sehen, als Biobetrieb hat man einfach weniger Ertrag im Vergleich zum konventionellen Betrieb. Und wo es richtig schwer wird, wenn wir jetzt die Klimaveränderung nehmen. Also das ist gerade schon schwierig, wo wir sind. Und drum sind die Bauern auf die Straße gegangen für dieses Ganze. Und für dieses Ganze finden auch Verhandlungen in Berlin statt. Was uns einfach immer wichtig war, dass wir auch friedlich und demokratisch demonstrieren. Wir haben uns wirklich von rechts abgesondert. Was schade war, dass sich unter unseren Protesten Gruppierungen untergemischt haben, die eigentlich nicht unser Ziel verfolgen, sondern ihre Ziele, und die waren nicht gut. Aber wir haben jetzt zum Beispiel im Donauries, wir hätten die Gruppen dann des Platzes verwiesen.
Sagt Nicole Binger, Kreisbäuerin im Landkreis Donauries. Vielen Dank, Frau Binger, für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Und das ist Heimatsound aus dem Chiemgau. La Brasse Banda. Bauersbur vom Album Kier Royal, eingespielt 2014 im Kuhstall, wo auch sonst.
Über Baustadel hinter Gärfe auf die Felder schon verhindert sich ein Gottel ab die Orts an wieder Welle. Von der linken Schulter bis zum rechten Achse für die habe ich diesen Menschen niemals etwas tun. Ich habe halt immer schon die Sachen gemacht, die sonst keiner gern macht. So lange umeinander geschissen, bis mir der auslacht. Hole der Mädel und die Arme vor einem Ohr, ich habe einen schwarzen und einen roten Zugang. Ich war mit dem Mädel, mich nennen sie nicht mehr gefreut. Da haben wir Zeug gepackt, aufgeschmissen, fort von den Leuten. Da hat ein paar importiert, was sie in der Welt jetzt steht er vor, die hat es nicht, haben einen Zucker dir gelebt. Für die ganzen anderen Leute hat es ein paar dann nicht mehr gefreut. Sein erst anders steht die anderen, haben sie es heute nicht bereit. Hole der Mädel und die Arme vor einem Ohr, ich habe einen schwarzen und einen roten Zugang.
Wie steht's um den Glauben der Bauern? Darum geht's hier auf Bayern 2. Es gab nicht nur einmal eine Zeit, da die Bauern deutlich stärker kirchlich geprägt waren, als sie es heute sind. Es gab auch mal eine Zeit, da waren es die Bauern, die die stärksten Glaubenssätze des Volksglaubens prägten. Bauernregeln. Jahrhundertealte, komprimierte Lebensweisheit aus der Landwirtschaft. Paula Hansel hat für Theologik ins Schatzkästchen gegriffen.
Schließt Petrus die Wärme auf und der Matthias dann wieder zu, so friert das Kalb noch in der Kuh.
Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoche, geht er auf 4 Wochen wieder zu Loche.
Weihnacht, die im grünen Kleid, hält für Ostern Schnee bereit.
Die meisten glauben, Bauernregeln seien anhand jahrhundertelanger Wetterbeobachtung durch die Bauern entstanden und dann über Generationen weitergegeben worden. Stimmt nicht. Bauernregeln sind zwar vielleicht sehr alte Sprichworte, verbreitet wurden sie aber vor allem durch Bauernkalender. Die ersten gibt's im 16. Jahrhundert. Die Macher der Kalender haben die Regeln aufgeschrieben und zum Teil auch in Form gebracht, erklärt Michael Ritter, Referent für Brauch und Sprache beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Und viele wurden gereimt.
Weil man sie dadurch einfach besser merken kann. Man muss natürlich sich auch bewusst machen, dass ein Großteil der agrarischen Bevölkerung in der Vergangenheit ja nicht einmal lesekundig war. Und in Reimform gebracht hat man sich natürlich diese Regeln weitaus leichter merken können.
Bei Bauernregeln geht es nicht nur ums Wetter, auch um Vieh und Ernte, volle Weinkrüge oder eine prächtige Weihnachtsgans.
Gibt's an Markus Sonnenschein, hat der Winzer guten Wein.
Wer eine Gans zum Essen mag, beginn sie zum Mästen am Katharinentag.
Und manchmal verstecken sich in den Bauernregeln sogar kleine Lebensweisheiten.
Menschensinn und Juniwind ändern sich oft sehr geschwind.
Märzenschnee und Jungfernpracht halten oft nur eine Nacht.
Die Frage aller Fragen ist was dran an der alten Weisheit. Michael Ritter meint:
Man muss natürlich dazu sagen, bei den Bauernregeln, die wurden damals, ich habe es bereits gesagt, über Kalender verbreitet, also über den ganzen mitteleuropäischen Raum. Sie sollen also gelten für eine Nordseeinsel genauso wie für einen Bewohner des Berchtesgadener Landes. Und wenn man sich das mal ein bisschen so vor Augen führt, dann merkt man sehr schnell, das kann ja eigentlich nicht funktionieren nach heutigen wissenschaftlichen meteorologischen Erkenntnissen.
Viele Übereinstimmungen der Regeln mit dem tatsächlichen Wetter seien nur Zufall, meint der Heimatpfleger. Viele Bauernregeln sind außerdem eng mit Glaubenssachen verbunden. Ein Unwetter wurde zum Beispiel oft als göttliche Strafe verstanden. Geweihte Palmkätzchen oder sogenannte Antlasseier, Eier, die am Gründonnerstag gelegt worden sind, sollten für gute Ernte sorgen und vor Blitzschlag schützen.
Wenn wir auch ehrlich sind, dann wissen wir natürlich auch, dass auch die Bauern heute ja nicht nur auf die Flurprozession, auf einen Bittgang durch die Flur vertrauen, sondern auch auf eine Hagelversicherung.
Heimatpfleger Michael Ritter meint, übers Wetter sagen die Bauernregeln wenig aus, aber über die Menschen. Und deswegen mag er sie auch.
Bauernregel, auch wenn sie wissenschaftlichen Vorstellungen nicht mehr deckungsgleich zu bringen sind, so sind sie doch ein Ausdruck dafür, was eigentlich den Menschen seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte ausmacht. Nämlich den Versuch, die Welt, die natürliche Umwelt zu verstehen und letztlich auch für sich nutzbar zu machen.
Übrigens, falls doch jemand dran glauben will, es gibt Hoffnung für all diejenigen, die dem Frühling ungeduldig entgegenfiebern. Die aktuelle Bauernregel für übermorgen, den 6. März, besagt:
Um den Tag des Fridolin, da zieht der letzte Winter hin.
Und
das war's mit dieser Stunde über Gott und die Welt hier auf Bayern 2. Den Podcast zur Sendung finden Sie in der ARD Audiothek. Und für das letzte Wort gebe ich jetzt ab an einen Mann mit 1000 Gesichtern. Als Schauspieler brilliert Ulrich Nöten zwar gerade nicht als Bauer, aber doch zumindest als Kriminalkommissar unter Bauern, nämlich in der bäuerlichen Provinz im Wendland in Niedersachsen. In wenigen Tagen kommt der zweite Film der Reihe Wendland im Fernsehen. Uns hat Hauptdarsteller Ulrich Nöten verraten, was ihn im Kern bewegt.
Was glaubst du?
Wissen Sie, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war Pfarrer und ich bin von frühesten Kindheitstagen damit immer konfrontiert gewesen. Und in späteren Jahren habe ich mich dann selber gefragt, was ist denn, was du jetzt wirklich glaubst? Was glaubst du denn oder und was ist nur anerzogen? Auf dem Weg bin ich immer noch. Aber es ist ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Und ich weiß nicht mal, ob ich den glaube, aber es ist ein sehr tröstlicher Satz. Wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand.
Was liebst du?
Liebe ist Verantwortung übernehmen, Verantwortung für sich selber und deswegen auch für den Nächsten, weil nur wenn ich den Nächsten im Blick habe, kann ich selber ein gutes Leben führen.
Was hoffst du?
Das Hoffen darauf, dass der nächste Tag kommt, das Hoffen darauf, dass der nächste Tag auch gut zu Ende geht und dass danach wieder ein Tag kommt.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Ach, wie schön, wenn man dann im Bett liegt und die Decke über einem hat und wenn man dann das Licht ausmacht, dann sagt, ah ja.